Restaurantranglisten.de, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Lücke. Mein Gast heute ist Alexander Hohlwein. Hallo.
Grüß Sie.
Ja, Alexander Hohlwein betreibt mit seiner Partnerin Rebecca Weikert seit 2016 das Restaurant 360 Grad in Limburg an der Lahn. Wir waren im November 2023 hier mit unserem Gourmet-Club zu Gast und wir zeichnen das Interview um 9 Uhr in der Früh. Ganz genau ist es jetzt 9.06 Uhr. Auf. Das ist natürlich für mich nach einem umfänglichen Menü mit vollumfänglicher Weinbegleitung, sagen wir mal, schon früh und eine Zeit, wo es dann nicht ganz so einfach ist, vielleicht von meiner Seite aus ein sinnvolles Gespräch zu führen. Warum müssen wir so früh ran heute?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also natürlich ist bei uns der Tag startet immer relativ früh mit 2 Kindern, Hund. Ist natürlich immer auch morgens schon relativ früh Frühtag und früh Action angesagt. Und wir haben morgen noch ein größeres Außerhaus und dadurch sind die Jungs auch schon relativ zeitig heute da, ja. Das, was halt auch noch alles vorbereitet werden muss.
Und heute auch noch Mittag.
Ja klar, Mittag, heute Abend und Mittag einmal volle Runde und heute Abend nochmal.
Welche Bedeutung hat das Mittagsangebot für Sie, für Ihr Restaurant?
Naja, das Mittagsangebot ist für uns halt elementar. Ohne das Mittagsangebot könnten wir das Abendessen oder das Abendmenü so nicht abfahren. Also
warum?
Einfach aus finanziellen Gründen, muss man sehen. Also der Mittag muss das schon irgendwo ein bisschen auffangen und einfach ein bisschen Ticken wirtschaftlicher sein als abends einfach.
Mhm. Es ist ja eher der Trend im Fine Dining-Bereich weg vom Mittag. Dann, wenn das für Sie so wichtig ist, woher kommt das, dass es bei Ihnen anders ist?
Ja, das ist
liegt es an Limburg, an der Lahn, dass es, ich sag jetzt mal, nicht so ein Gourmet-Hotspot ist, dass da andere Leute unterwegs sind? Oder was ist der Grund?
Nö, das würde ich so nicht sagen. Also wenn ich jetzt in München wäre, würde ich das genauso machen. Das ist einfach irgendwo auch eine persönliche Einstellungssache, wie man selber Gastronomie einfach präsentieren will und wie man es auch machen möchte. Und ich finde einfach, es gibt viele, viele Gäste, die lieber mittags kommen, gerade am Wochenende aus Frankfurt mit der Bahn oder ähnliches. Und da sollte schon das Angebot auch da sein, dass man mittags bei uns essen kann. Was mir natürlich sehr leid tut, ist, dass wir das aktuell mit dem großen Menü mittags nicht mehr hinkriegen, weil es einfach auch zu komplex geworden ist.
Ja.
Und einfach auch für die Mitarbeiter einfach auch nicht mehr darstellbar ist. Also von den Arbeitszeiten. Das kann man heute keinen mehr.
Ich wollte sagen, das ist nämlich genau die anschließende Frage, wie Sie das organisatorisch dann hinbekommen, dass man da noch im Rahmen der gesetzlichen oder tolerierbaren Rahmendaten bleibt.
Ja, das sind einfach andere Zeiten. Das hat sich einfach auch über die Jahre entwickelt. Wir machen das ja jetzt im März 8 Jahre. Und als wir angefangen haben, haben wir noch mit Teildienst gearbeitet. Da sind wir teilweise hier um 8:30, 9 reinmarschiert und dann mittags kurz auf die Couch. Aber heute, in der heutigen Zeit, bei dem Fachkräftemangel überhaupt nicht mehr darstellbar.
Das heißt, inwiefern, was unterscheidet sich dann kulinarisch gesehen von Mittag zum Abend?
Es ist einfach, die Produkte sind die gleichen.
Ja.
Also, um mal ein Beispiel zu nennen, ich kriege zum Beispiel von einem heimischen Jäger mein Hirsch und mein Reh und mittags gibt es dann Keule und Schulter als Ragout und so weiter und so fort und abends gibt es halt den Rücken. Also so werden halt alle Produkte verarbeitet, also wir können uns auch in der Selbstständigkeit nicht leisten, irgendwas wegzuschmeißen und nur die Premiumstücke rauszuschneiden und ähnlich ist es beim Fisch, also Mittelstücke für abends und der Rest gibt es für mittags, also aber grundsätzlich ist es ja dasselbe Produkt.
Ja. Also. Merken Sie, dass es ein anderes Publikum ist oder kommen die gleichen Gäste mal so? Verfolgen Sie das nach? Oder?
Das ist ganz gemischt. Ja. Wir haben Gäste, die mittags und abends kommen. Wir haben auch Gäste, die nur mittags kommen, weil es natürlich mittags natürlich auch preislich nochmal anders attraktiver ist. Und besonders halt auch für Geschäftsleute. Das ist so ein Trend, den ich so sehe. Die sieht man abends eher immer weniger.
Ja. Das heißt, es sind vielleicht auch mal der ein oder andere Gourmet-Einsteiger dabei, der vielleicht noch nicht die ganz große Investition tätigen möchte mittags, oder kann man das, ist das so, was Sie auch feststellen?
Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach auch nach außen hin irgendwo mal die Möglichkeit, gerade über einen einfachen Mittagslunch mal zu zeigen, hier Qualität, Geschmack, das bekommst du hier und vielleicht ist dann das Interesse dann auch geweckt für den einen oder anderen natürlich für abends für die große Hafenrundfahrt. Mhm.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie hier in Limburg direkt zentral am Bahnhof in einem relativ neuen erbauten Einkaufszentrum auf dem Dach, sag ich mal, mit schöner Dachterrasse Ihr Restaurant eröffnet haben?
Ja, das war im Prinzip eigentlich eine Zufallsgeschichte. Wir kamen ja damals 2015, aus Travemünde zurück, hier in die Region. Also ich bin gebürtig aus Limburg und Rebecca kommt aus Alsheim, das ist zwischen Worms und Mainz. Und ja, wie das halt so ist, für uns war irgendwo die Entscheidung, dass es wieder so ein bisschen ins Rhein-Main-Gebiet gehen sollte und einfach auch so ein bisschen die Nähe zur Familie. Alle werden älter. Ja. Irgendwann hast du jeden Tag 16, 18 Stunden gearbeitet und
hat man wenigstens noch eine Chance, sich so halbwegs mal zu sehen.
Ja, und ich finde es auch irgendwo wichtig und irgendwann ist die Zeit verpasst und dann hast du keine Zeit mehr für deine Eltern oder Großeltern mehr gehabt und das ist einfach irgendwas, wo wir gesagt haben, wir müssen, Travemünde war jetzt auch nicht um die Ecke,
ja.
Das ist jetzt auch nicht mit dem Tagesausflug dann getan und dann haben wir gesagt, dadurch, dass ich ja eh auch lange im Rhein-Main-Gebiet gearbeitet habe, vorher schon, war die Idee dann hier zu landen und dann ist das per Zufall eigentlich entstanden über einen Kontakt über meinen Vater. Hier, schau dir das doch mal an, wäre das interessant und ich habe da am Anfang relativ wenig drauf gegeben, weil ich dachte, Limburg, kulinarisches Niemandsland, ja. Ich kam ja von hier, gab es ja jahrelang nur die großartigen Kollegen in Bern, in Baldwinstein und sonst mussten wir ja schon nach Wiesbaden fahren und ich dachte, aber nichts, ich bin immer so einer, der auch nichts ausschließt. Man muss immer erst alles geprüft haben. Und dann standen wir hier oben, die Betonsäulen, nur die Betondecke. Der Bereich, wo wir sitzen, ist noch dran gebaut worden, den gab es vorher gar nicht. Der Aufzug in der Luft, also völlig frei und gar nichts da. Und dann ist das so in die Planung gekommen und auch so gebaut worden, wie wir das halt gedacht haben, dass es funktionieren kann. Und ja, jetzt sitzen wir 8 Jahre später hier.
Ja. Und das heißt aber ja auch, man muss sich dann doch das Publikum vielleicht nochmal anders erarbeiten als in einer Stadt, die im Grunde nur darauf wartet, dass vielleicht ein neues, interessantes Restaurant aufmacht.
Ja, das ist natürlich in der Stadt natürlich auch Fluch und Segen in einem. Ne?
Ja, also, weil auch natürlich, dass das einen, sagen wir mal, auch schnell die Interessen und die Trends dann sich schneller abwechseln.
Natürlich ist also es ist immer alles in Führen wieder.
Ja.
Also wir haben natürlich hier schon den Vorteil, dass wir hier einerseits ruhig arbeiten können, uns wirklich auf uns konzentrieren können und auf das, was wir hier tagtäglich machen. Aber es ist natürlich so, dass wir natürlich über die Jahre uns natürlich auch erst viele Leute ranziehen mussten, die erstmal den Weg hierher finden mussten. Also die erstmal gesagt haben oder bereit waren, auch sich ins Auto zu setzen, hier gerade zwischen Frankfurt und Köln und sagen, hier, jetzt fahren wir heute mal dahin und testen das mal. Und das, ja.
Und kulinarisch haben Sie Ihrem Menü die Überschrift Weltreise gegeben.
Genau.
Das ändert sich auch nicht, das heißt immer so.
Das heißt immer so, weil es einfach so ein bisschen unsere Vielfalt widerspiegeln soll und das Differenzierte und vor allem auch, dass wir halt nichts ausschließen, nach offen, 360 Grad auch nach allen Seiten offen sind und offen sind für alle Produkte und soll ein bisschen auch die Spannung darstellen, die wir auch selber jeden Tag erleben, wenn wir Sachen oder neue Sachen einfach finden.
Was kennzeichnet die Weltreise so von der Idee her? Das heißt Zutaten, Produkte aus aller Welt, aber wie dann eingesetzt und verarbeitet? Man kann ja hingehen und man kann explizit, ich sag jetzt mal, versuchen, mit typischen Gerichten aus verschiedenen Ländern zu arbeiten und die irgendwie zu interpretieren, aber so machen sie es ja nicht unbedingt. Habe ich jedenfalls gestern so festgestellt.
Ja, also es ist schon so, natürlich, keine Frage, ist immer auch der Status, wo komme ich her, was habe ich, was ist die DNA, die irgendwann mal mitgegeben wurde. Und das ist natürlich irgendwo doch klassisch französisch, also logischerweise in der Villa Rothschild haben wir damals noch sehr, sehr klassisch, oder was heißt sehr, sehr klassisch, aber klassischer gekocht. So ist es auch von der Verarbeitung her. Und man sieht ja auch die Produkte, ob das jetzt ein Wolfsbarsch ist oder der Lammrücken, also ist ja jetzt nicht irgendwelche abgespaceden Produkte. Also die Produkte sind schon klassisch französisch, aber die Herangehensweise ist ein bisschen anders, weil wir halt immer auch aromenstarke Gerichte kreieren wollen. Also sei es mit Gewürzen, auch mit natürlich mit einem kräftigen Säurespiel, immer auch an die Grenzen gehen, weil das ist was wir wollen hier mutig sein, wir wollen ein bisschen anders sein und nicht die Safe-Nummer fahren, sondern wir wollen auch mal bei dem einen oder anderen Gericht dann wirklich das Risiko eingehen, also wenn wir davon überzeugt sind oder wenn ich davon überzeugt bin.
Also genau, deshalb habe ich, meine ich, auch gestern festgestellt, vor allem was Gewürzkraft angeht, relativ intensiv, aber jetzt nicht so, dass da 5 Gewürze verschiedene drin sind, sondern es ist immer eigentlich eins, was dann deutlich wahrnehmbar ist und mit dem Hauptprodukt Fisch, Fleisch interagiert, sag ich mal. Da kommt es ja dann wirklich auf das Feingefühl drauf an, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig. Man soll es ja dann auch schmecken, denke ich mal, worum es geht. Es ist ja irgendwie auch nicht geholfen, wenn man was Exotisches auf der Karte liest, was man vielleicht so gar nicht kennt oder seltener isst, und dann kann man es kaum wahrnehmen. Wie finden Sie da den richtigen Weg? Denn ich denke mal, dem einen ist es zu viel, dem anderen ist es zu wenig. Man kann ja nicht nur nach dem gehen, was so das Feedback ist, weil da kriegt man am Ende wahrscheinlich keine schlüssige Antwort.
Sagen Sie 10, kriegen Sie 9 Antworten.
So, genau.
Also, nein, das ist schon, das ist auch so ein Punkt, der sich über die Jahre so entwickelt hat. Ich muss mir aber selber treu bleiben. Mhm. Also ich muss es so kochen, es sind in dem Moment meine Gäste, und ich möchte für meinen Gästen, ob die, ist ja zu Hause auch so, möchte ich so kochen, wie ich es für richtig empfinde und wie ich es als perfekt empfinde. Und dann ist natürlich der Punkt, dass natürlich, ich denke mal, das ist bei jedem bei uns in der Branche so, zumindest weiß ich von vielen Kollegen, zum Beispiel die Soßen koche ich alle selber.
Ja.
Also das ist einfach ein Erfahrungswert, das ist ein Schatz, den man sich über Jahre angeeignet hat, und das ist einfach nur mal das Herzstück jeden Gerichts, und da ist halt natürlich dann, geht es um Nuancen, und ja, das ist einfach dann irgendwo Erfahrung, aber nichtsdestotrotz auch manchmal Tagesform, also nicht das ein oder andere Mal, dass man nochmal sagt, ach Mist, nochmal komplett neu, also passiert natürlich auch, also das, aber grundsätzlich sagen wir mal, das Feintuning gerade mit Schärfe und sowas, wo es wirklich sensibel wird, das mache ich schon selber auch.
Aber es ist im Prinzip, wenn man den Begriff Weltreise nimmt, nicht eine Reise von, es fängt an mit einem Gericht, sagen wir mal aus Japan, interpretiert, dann Thailand, dann Orient, dann dieses, dann jenes, sondern es ist im Grunde, sie reisen einmal durch die Welt, sammeln alles ein und machen dann daraus wirklich eigene Ideen und eigene Gerichte. Würde ich das vielleicht beschreiben. Ne?
Es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich.
Ja, okay.
Also mal ist es ein bisschen, sag ich mal, japanisch lastiger, manchmal ist es auch ein bisschen, so wie jetzt ist es relativ indisch lastig, weil es auch so eine Küche ist, die uns wirklich am Herzen liegt. Und aber nichtsdestotrotz, also das ist halt einfach der Punkt. Wir wollen, ich will nicht in irgendeinen Kasten.
Ja,
also
ja.
Dieses, das sind irgendwelche deutschen Klassiker, total innovativ interpretiert. Das ist nicht mein Ding. Also das ist, das sind einfach so die Sachen, worauf ich Wert lege. Das ist halt wirklich, wenn es die Qualität hat und wenn es spannend ist und den Gast begeistert, dann hat es seine Berechtigung, und wenn nicht, dann nicht. Also nichts machen, einfach nur um es zu machen.
Schauen wir uns mal vielleicht ein Beispiel an oder sprechen über ein Beispiel, dann wird es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Ich fand ganz schön zum Beispiel den ersten Gang gleich, den Hamachi mit Quitten, Ponzu, Kaviar, Ingwer. Interessant erstmal, dass der Fisch in zwei Formen auf dem Teller ist, nämlich einmal im größeren Stück und einmal in kleineren Würfeln. Warum diese zwei verschiedenen Formen? Also der ist roh, dazu sagen. Klassisch, wie man es wie man es kennt.
Ja, da war einfach die Herangehensweise, wenn Sie jetzt auf das Texturelle anspielen, ist einfach so, dass ich ein sehr großer Tatar-Freak bin, also weil ich es einfach unheimlich erstens geschmackvoll finde und vom Esserlebnis einfach auch schön. Und die Tranche ist einfach gibt in dem Punkt einfach nochmal eine andere Nuance dazu. Wir haben also mit Quittenholz haben wir das Filet leicht angeräuchert und dann nochmal geflammt und einfach auch nochmal die Quitte oder das Rauchige zusammen mit dem Kaviar einfach nach vorne zu schieben.
Und vom Anrichten her liegt es auf dem Sockel vom Tartar und kommt damit mit der relativ säureintensiven Soße auch nicht in Berührung, sodass auch keine weitere Beizung und so weiter und so fort passiert. Und man hat im Grunde dieses pure Sashimi-artige, sie sagten, es ist geflammt und so, aber trotzdem das rohe also dieses Produkterlebnis, sag ich mal, und gleichzeitig eben diese intensive Soße, die eine kräftige Säure hat, bei Ponzu logisch. Ja. Und durch die Quitte, was kommt da dazu? Ja. Das ist ja ein ganz spezieller Geschmack irgendwo,
Für mich war dieses, der Gedanke bei dem Gericht war einfach, dass das Angerauchte von dem rohen Fisch einfach meiner Meinung nach sehr, sehr gut zu einem Kernobst geht. Mhm. Und ich wollte aber nicht die 140. Auflage vom Apfel machen.
Ja.
Und dann haben wir angefangen rumzuprobieren mit Quitte. Quitte ist sehr schwierig zu verarbeiten, weil es ein sehr mehliges Grundprodukt ist. Dadurch haben wir mit viel Pressen und zweiter Ansatz Quitten drauf, um einfach die Kraft einfach immer weiter zu steigern. Dann letzten Endes das so hinbekommen, dass ich finde, das ein sehr würzige, trotzdem auch mit Floralen, die Quitte hat ja auch was Florales, das einfach schön Säurespiel zu dem Geräucherten einfach da eine gute Ergänzung bietet.
Und der Ingwer ist nicht nur ein bisschen schärfer, sondern ich finde, er macht auch die Quitte so ein bisschen fruchtiger oder so ein Ticken, sie wirkt dadurch so ein Ticken, wie sag ich, nicht süßlicher, aber irgendwie intensiver, meiner Meinung nach. Also es hebt auch den Quittengeschmack ziemlich an.
Ja, es hebt es ein bisschen an und das bringt halt noch auch so eine Mischung aus natürlich Schärfe, hebt die Quitte ein bisschen die Frucht nach vorne und irgendwo natürlich auch eine Würzigkeit, ganz klar.
Dann vielleicht noch einen Gang, den Sie uns noch zusätzlich zu dem, was so auf dem Menü steht, eingeschoben haben, den ich auch interessant fand, das war der Black Cod mit Auster und was war noch alles dabei?
Sanbalzu-Sud Bimi hier, Mini-Procolini, sagt man, glaube ich. Ja, ja.
Der Fisch hat eine fast muschelartige Textur. Ich hatte im Moment, durch die Verbindung mit dem Jodigen von der Auster, hatte ich fast das Gefühl, eine Jakobsmuschel zu essen, sag ich mal. Weil es nun ganz minimal gegart ist. Ne?
Ja, das stimmt. Also das, ich mag das Produkt sehr gerne der ist natürlich auch durch den Fettgehalt einfach, verträgt der natürlich auch den Wumms und die Power, die wir natürlich dann auch bei dem einen oder anderen asiatischen Gericht dann auch benötigen und das finde ich, macht immer sehr, sehr viel Spaß, wenn auch das Grundprodukt schon eine gewisse Eigenständigkeit mitbringt, würde ich fast sagen.
Und der Brokkoli, welche Rolle spielt der?
Ja, es sollte so ein bisschen in das Nussige gehen. Ja. Also die Basis von dem Sud, von dem Sanbalzu-Sud, ist im Prinzip ein Rinderfond mit sehr stark gerösteten Zwiebeln. Und dann wird das Ganze mit Sojasauce, bisschen Dashi und Sanbalzu-Essig abgeschmeckt, also Bonito-Essig abgeschmeckt. Und zu diesem relativ fetten Fisch noch die Auster als Meeresaromatik dazu und dann den relativ deftigen Sud. Und der Brokkoli soll einfach diese nussige Note geben. Ein bisschen Sesam ist ja auch noch mit drauf, um einfach so ein bisschen den Kreis zu schließen zwischen Asia-Umami-Peitsche, Fett und Jodik und Nussigen. Weil das Nussige, finde ich, ist immer auch eine Aromatik, die einfach gerade bei Umami-Gerichten immer schön gut auch dazu passen.
Das heißt, oder ich wollte sagen, bis zum Hauptgang, der Hauptgang ist der einzige Fleischgang im Menü.
Aktuell, ja.
Aktuell, ich wollte gerade sagen, das ändert sich manchmal oder sind Sie generell mehr auf Fisch und Meeresgetier? Haben da die größere Vorliebe?
Ja, also es ist schon so, dass wir relativ Fisch- bzw. ja, wasserlastig sind. Mhm. Liegt einfach daran, weil ich es einfach selber unheimlich gern esse und ich einfach finde, dass auch mittlerweile der Trend bzw. die Zeit auch so ist, dass die Leute immer leichter essen wollen und ja, da muss ich jetzt nicht, drei Fleischgänge einbauen, das finde ich irgendwie...
Bietet sich das auch bei der Küche eher an, weil das der Fisch vielleicht dann doch diese Gewürze stärker rausbringt und beim Fleisch ist man vielleicht so ein bisschen eingeschränkter, dass es nicht ja, dass es nicht auch immer so ein bisschen in die gleiche Richtung geht.
Weil das stimmt schon, beim Fisch ist man ein bisschen, bisschen flexibler, kann gut sein, also das stimmt. Bei Fleisch ist es dann schon so, dass ja, ist natürlich, man muss natürlich bedenken, man muss dann auch irgendwo noch ausgewogener dran gehen, weil ja, das Fleisch braucht natürlich auch teilweise dann, je nachdem was es ist, noch ein bisschen mehr Kraft als beim, also beim Fisch wird es halt immer schnell ein bisschen filigraner. Mhm.
Der Hauptgang will ich dabei trotzdem ansprechen. Da gab es nämlich Lamm gestern. Und was gab es dazu? Erzählen Sie mal, beschreiben Sie mal, wie Sie den gemacht haben.
Ja, ich habe lange überlegt, was ich Ihnen mache oder was so ein bisschen auch so ein Standing von unserer Küche ist. Und da momentan sowieso jeder, glaube ich, Taube und Reh macht, habe ich gedacht, machen wir doch einfach mal wirklich so ein Klassiker oder so ein Gericht, was eigentlich auch so für uns steht. Und ja, das war Lamm von Franz. Und wie eben schon erwähnt, die indische Küche liegt uns da auch sehr am Herzen, weil dieses aromenreiche und dieses Zusammenspiel von Gewürzen, Schärfe, Säure ist einfach was ich total spannend finde und auch Frische mit dem Reiter jetzt zum Beispiel. Und ja, da war die Grundidee, das Lamm zu kombinieren, einfach mit einer aromenstarken, würzigen, ja, mit würzigen Komponenten, aber trotzdem auch eine Frische über die Säure, zum Beispiel jetzt über die Lomijü, der getrockneten bzw. fermentierten Limette.
Ja, das ist genau, das ist so eine Säure und ein bisschen sowas Frisches, was ich so ein bisschen auch so eine Minzanmutung hatte. Also man hat sich so ein bisschen, was ja auch zum Lamm eigentlich...
ist auch verarbeitet.
Genau. Ja, typisch, typisch ist. Genau, man hat so ein bisschen diese, man kann es gar nicht so genau verorten, ob es jetzt Richtung, sag mal, türkisch, orientalisches geht oder Richtung Indien, wo ja auch mit so milchigen Aromen manchmal gerne was gemacht wird. Also man kann es gar nicht so regional verorten vom Ding her, aber man hat trotzdem verschiedene Assoziationen, woher so die Idee gekommen konnte, aus welcher Würzwelt, sage ich mal.
Ja, ich sag mal, jeder kennt die Klassiker von früher mit Bulgur, Mandel, Rosine und Minze. Also das, glaube ich, so die klassische Schiene orientalische Küche, sage ich jetzt mal. Ja. Und für uns ist halt einfach, wir gehen einfach dann einen Schritt weiter, wir wollen die Gerichte einfach noch ein bisschen weiter denken, ein bisschen einfach präziser auch die eine oder andere Idee einfach ausarbeiten. Zum Beispiel jetzt mit dem Roganiosch, da nicht einfach, ist ja eigentlich ein klassisches Schmorgericht, also ein Lamm-Schmorgericht, dass man es einfach differenzierter einfach darstellen kann. Einfach, dass wir die Roganiosch-Creme kochen, relativ aufwendig mit Nüssen und mit Lammfond wird das eingekocht und relativ, einen relativ intensiven Geschmack auf wenig Portionen zu drücken. Ja, und das Ganze dann im Zusammenspiel einfach. Gerade der Reiter, der es wieder sehr, sehr frisch macht und auch gerade in der Hauptgang nicht zu schwer. Und ja, das macht einfach so ein schönes, finde ich, Würzspiel auf dem Teller.
Das ist der kulinarische Stand bei Ihnen aktuell. Springen wir mal ein bisschen zurück in Ihrem Leben sozusagen. Warum sind Sie Koch geworden?
Das ist eine gute Frage. Das müssen Sie den da oben fragen, glaube ich, weil, also ich bin, aber der ist schlecht abrufbar, ne, für den Podcast zumindest. Nein, es ist
auch so, der Bischof als Zwischenvermittler kann vielleicht hier nicht helfen. Den haben Sie ja mal hier gut im Blick, sage ich mal.
Ja, der ist auch manchmal hier, also von daher.
Okay.
Wenn man zurückspringt, muss man sagen, ja, mein Interesse war, ist also grundsätzlich eigentlich, kommt es von zu Hause, muss man schon sagen. Also ich komme jetzt aus keiner klassischen Gastronomiefamilie, aber wie sagt man, als junger Hobby, Spaß, Leidenschaft, mhm. Durch Oma, durch Mutter, bei uns wurde zu Hause immer gekocht. Ich bin, glaube ich, noch so die letzte Generation, wo zu Hause auch wirklich noch gekocht, also richtig ja. gekocht wurde, wo, sag ich mal, rustikale Hausmannskost auch zelebriert wurde, was jetzt bei den jüngeren Generationen auch merklich nicht mehr so war oder so ist. Von daher ist da die Prägung da und aus der Prägung und der Idee, ja, nach der Schule, ich bin mit 16 von der Schule weg und wollte das immer machen und habe das dann auch durchgezogen.
Mhm. Das heißt, von vornherein war schon der Gedanke, so weit zu kommen, wie es geht? Oder ist das Thema, ich sag mal, Richtung Sterne und so dann erst entstanden mit der Zeit?
Ja, also grundsätzlich, das ist, behalte ich mir auch bei und das ist auch heute noch so. Ich koche nicht für Restaurantführer,
ja.
ich koche für Gäste. Das natürlich ja, Kritiker
auch. Nein, so meine ich, dass wir dann dazu ja. arbeiten, wo, ja, wo, ja. sagen wir mal, wo man sagen kann, da wird es auch am besten gemacht.
Ja, natürlich ist es natürlich ein Bestreben, von den Besten zu lernen, beziehungsweise ja. das, ja, man kann ja nur auch von guten Leuten auch lernen. Also das ist natürlich schon klar. Also ich war jetzt keiner, der jetzt zwingend von Drei-Sterner zu Drei-Sterner sich da durchjagen muss. Das war nie meine Idee. Sieht man auch in meinem Lebenslauf, dass einfach ich irgendwo auch ein bisschen alles sehen wollte. Sowohl damals bei Hanagi, Sterneküche mit Selbstständigkeit, wie geht es? Also so, ohne diese Stelle hätte ich mich das wahrscheinlich
das
nie getraut.
Das, genau, das wollte
ich. Hätte ich wahrscheinlich genau, nie gemacht. Ja. Und trotzdem halt auch die sag ich mal, High-End-Nummer mit bei Kevin.
Und, Kevin Fehling in der Belle Epoque damals noch in Travemünde, genau.
Und und halt meine wichtigste Stelle halt ganz klar ist die jahrelange Arbeit mit Chris Reiner. Also,
in der Villa Rothschild ja, damals noch.
Ja, genau. Ja. Ist, Freund und Mentor geblieben.
Trotzdem frage ich einmal zu Kevin Fehling, weil da sind Sie das erste Mal bei uns in den Nachrichten auch aufgetaucht, bei uns auf der Seite, weil Sie da als Sous-Chef des Jahres vom Rolling Pin einen Preis bekommen haben. Da ist der Name das erste Mal sozusagen bei uns in so die älteste Quelle, die wir haben bei uns auf der Seite. Das war ja in der Zeit, wo sich die Küche da auch ziemlich entwickelt hat bei Kevin Fehling, ne? Wo das so von relativ flott von 2 auf 3 Sterne ging, wenn ich das richtig zuordne, oder?
Nee, ist ein bisschen zeitversetzt.
Ach so, okay. Das war davor.
Die 3 Sterne waren da.
Okay,
es war so ein bisschen der Übergang quasi
von Travemünde nach
Hamburg. Als ich angefangen habe, gab es noch keine Pläne und keine Idee.
Ja.
Zumindest nicht nach außen.
Ja.
Für Hamburg, aber es war so ein bisschen dann die Übergangsphase, beziehungsweise auch dann bis zum letzten Tag halt.
Aber ich hatte so ein bisschen, weil er ist ja auch da, oder weil Kevin Fehling ja auch immer dieses Weltreise und technisch und das ist so verschiedene Aspekte bei sich stehen hat, habe ich so ein bisschen gedacht, dass das für Sie auch ein Ideengeber war oder mit das geprägt hat, eben dieser Gedanke, so eine weltoffene Küche halt zu kochen.
Ja, keine Frage. Also grundsätzlich meine Idee oder meine Küche ist natürlich auch aus dem entstanden, was ich gesehen habe, beziehungsweise was mir gefallen hat oder was mir auch selber dann ans Herz gewachsen ist. Das ist natürlich klar. Und auch die Perfektion und die Herangehensweise des Kreierens bei Kevin ist natürlich eine ganz, ganz besondere. Die ist, glaube ich, fast nicht nochmal gibt in Deutschland. Und von daher hat man natürlich dann, wie das halt als junger Mensch ist, man saugt halt raus, was man gut findet und das, was man nicht gut findet, das schiebt man beiseite.
Ja, also, das ist eigentlich der richtige Weg.
Ganz normal.
Genau. Und Christoph Reiner, sagten Sie gerade, Ihr Mentor in Bezug auf was?
Menschlich einfach tiefere Beziehung, konsequenter, regelmäßiger Austausch, Hilfestellung auch natürlich und er hat mir im Prinzip, also für ihn habe ich Kochen gelernt, muss man einfach so sagen, das Soßenkochen, wo er brutal viel Wert drauf gelegt hat, wo ich die Ansätze regelmäßig um die Ohren gekriegt habe auf Deutsch gesagt. Und auch ja, muss man einfach sagen, er hat immer auch an mich geglaubt, hat mich immer weiter gefördert. Ich bin damals ja als meine Ausbildung im Kempinski in Falkenstein oben gemacht, mhm, und hat mich damit, hat mir das Vertrauen auch geschenkt, mit die Wiederholstelle zu gehen. Und ja, war ja dann auch fast 5 Jahre insgesamt da mit bis zum Juniorchef. Und ja, und von daher ist dann natürlich dann auch über die Zeit entsteht einfach eine enge Beziehung, und die ist auch nach wie vor geblieben. Und das ist wichtig, das finde ich auch persönlich sehr wichtig, dass man immer jemanden hat, wo man auch mal immer mal anrufen kann, wenn man einfach eine Frage hat. Oder ja, da der einem auch mal sagt, hier, finde ich jetzt nicht gut, weil jetzt, keine Ahnung, wie man dieses Jahr essen auch hier, ist ja auch für uns immer schwierig, ja, uns überhaupt zu sehen.
Ja, ja, klar.
Da alles immer Telefon. Der einfach sagt, okay, das fand ich gut, das fand ich nicht gut, weil der eine oder andere sagt ja auch nicht immer, also, was er denkt.
Und ja, und kann es auch vielleicht gar nicht so verbalisieren, sag ich mal. Das ist ja schon, weiß ich ja auch selber, vom Aufschreiben von Esserlebnissen, es fällt einem manchmal nicht so ganz leicht, das hundertprozentig in Worte zu fassen, was das Gefühl ist, das Geschmacksgefühl. Oder wenn man ja versucht zu erkennen, warum hat mir was jetzt besonders gut gefallen oder vielleicht auch nicht so gut gefallen, woran hat es eigentlich gelegen? Und das muss man ja irgendwie zum Ausdruck bringen, wenn der andere was davon haben will.
Weil ja, genau.
Wenn man sagen kann, ja, fand ich super, aber man weiß nicht warum, was, das ist halt erstmal nur Emotion, aber die Begründung dafür zu liefern, das finde ich ist echt schwer bei Essen eigentlich.
Ja, und das kann natürlich ein Kollege natürlich,
ein Koch,
keiner besser als ein Kollege, der dir dann sagt, okay, hier hat mir ein bisschen Sorge gefehlt oder da hättest du ein bisschen mutiger sein können. Und wenn da natürlich dann ein sehr enges Verhältnis besteht, dann ist man natürlich auch
hört man grundehrlich genauer zu.
Und hört ja, man ist grundehrlich
zu, klar.
Weil man hat nichts davon.
Ja, und sie kennen ja auch seinen Geschmack. Sie wissen ja auch, was er gerne mag und was er nicht so gerne mag. Und wenn er was vielleicht, ob das jetzt, weiß ich ja bei mir ganz genauso. Es gibt bestimmte Gerichte, ich sag mal, das muss jetzt nicht das Beste von der Welt sein, aber es ist genau mein Geschmacksprofil. Da gehe ich natürlich, bin ich natürlich emotional sofort mehr dabei,
als logisch
bei Sachen, die vielleicht top sind, aber das ist das ist einfach nicht so meins. Also um ein Beispiel zu geben, gestern war ja der Käsegang, war ja mit Blauschimmelkäse. Mhm. Ich mag jetzt Blauschimmelkäse wirklich nicht so gerne. Hab's trotzdem aber gegessen, weil der Blauschimmelkäse war A fest. Also das ist nämlich das eine, was ich bei Blauschimmelkäse nicht mag, wenn die Konsistenz so sehr weich wird. Und außerdem war der eher salzig als blauschimmelig. Und von daher war das Gericht für mich jetzt okay. Also ich habe es auch gerne gegessen, hat mir auch geschmeckt. Aber es wird jetzt nicht mein liebster Käsegang werden.
Naja, so, ist logisch.
Das sagt überhaupt nichts Negatives über das Gericht aus.
Genau. Das stimmt.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch gelernt, für die Selbstständigkeit also wie man selbstständig in dem Segment arbeiten kann. Was waren so am Anfang die Erkenntnisse und die Gedanken, die Sie mitgenommen haben? Was muss man schaffen, damit das funktioniert, auf dem Niveau in der Selbstständigkeit zu arbeiten?
Naja, es ist natürlich keine Frage, dass es immer um eine gewisse Rentabilität geht.
Ja.
Gerade wenn man also jetzt in den heutigen Zeitpunkt springt.
Hier
sind zwei Kinder, eine Frau bzw. eine Familie mit dran, die gerade jetzt auch die Haare vom Kopf essen. Also das muss schon alles funktionieren. Also man kann nicht anfangen, da für Glanz und Gloria. Also das habe ich auch immer gesagt, das funktioniert nicht. Das kann nicht sein, aber ich finde, meiner Meinung, also das ist meine persönliche Meinung, das kann es auch eigentlich nicht im höheren Segment sein. Also ich finde das irgendwo generell sehr, sehr schwierig, wie das mittlerweile so läuft.
Also, was meinen Sie?
Ja, einfach, dass da auch irgendwo eine, kann man schon sagen, irgendwo eine gewisse Art und Weise auch von Wettbewerbsverzerrung.
Weil manche eine Unterstützung haben.
Ja gut, das sucht sich natürlich jeder selber aus. Natürlich hat mich ja keiner gezwungen, das
zu
machen.
Nein, aber ich meine...
Aber irgendwo kriegst du natürlich schon irgendwo ein Gefälle rein. Das ist natürlich für so kleine Läden, wir sind nicht die Einzigen, es gibt ja ganz viele, auch ganz tolle Kollegen, die mittlerweile selbstständig sind und da auch wirklich mit Herz und Leidenschaft dabei sind. Aber man japst halt teilweise ein bisschen hinterher und es wird halt einfach durch die Rahmenbedingungen auch jetzt merkt man einfach in den letzten Jahren noch immer schwieriger, noch einfach dran zu bleiben.
Also. Gut, andererseits finde ich es mittlerweile die Offenheit, was Konzepte angeht, im Fine-Dining-Bereich so groß geworden, dass man ja auch mit Ideen, die nicht nur auf High-End-Produkte und die teuren Sachen gehen, durchaus auch A, das Publikum haben kann und B, aber auch die Führer da offener geworden sind, das entsprechend auch zu würdigen, also auch beides erreichen kann. Also ich habe das Gefühl, dass tendenziell der Anteil von Selbstständigen im Fine-Dining-Bereich eher gewachsen ist.
Das stimmt, in den letzten Jahren. Das stimmt, das finde ich auch eine gute Entwicklung. Ja. Grundsätzlich muss man aber auch ehrlicherweise, wenn man sich ehrlich macht, muss man natürlich auch sagen, dass das eine oder andere natürlich dann auch wirklich aus der Not entstanden ist.
Klar,
also, gut, das aber muss man einfach auch so sagen. Also
das heißt aber, klar, natürlich muss man immer gucken, dass es wirtschaftlich ist, aber andererseits will man ja sich auch die Kreativität nicht so verbauen, dass man irgendwie hinter jedem Ding sofort den spitzen Bleistift sozusagen hat, sondern vielleicht so ein bisschen auch mal die Lust und die Überlegung zu machen, also dass man nicht nur der Zahlenmensch irgendwie ist.
Ja, genau.
Wie finden Sie die Balance?
Ja, es ist immer ist natürlich immer ein großer Spagat, dass ich sag mal die Verführung natürlich den super Angelfisch zu kaufen, den Saint-Pierre für was weiß ich 53 Euro das Kilo. Die Verführung ist natürlich immer allgegenwärtig, aber man muss da aufpassen, ich muss da auch mal aufpassen, weil es irgendwo auch ein bisschen irgendwann die Kreativität hemmt, ja. Wenn man sagt, okay, das geht nicht. Aber es ist natürlich für uns für mich eine wahnsinnige Challenge, das natürlich dann auch letzten Endes in Einklang zu bringen. Ja. Also, dass es halt funktioniert. Wir können nicht jeder Gang ist High-End. Gut, gestern Abend haben wir auch ein bisschen geklotzt.
Absolut.
Das war ja auch gewollt. Wir können nicht jeden Gang, es gibt nicht in jedem Gang Hamachi. Das funktioniert nicht, muss aber auch nicht. Nein. Also, und da kommen wir auch nicht her. Also, wir haben auch angefangen im ersten Jahr mit dem Saibling oder.
Warum tut's auch mittlerweile? Ich bin auch der Meinung, mittlerweile es ist wirklich, die Erwartung hat man gar nicht mehr, aus Nachhaltigkeitsgründen kommt ja auch noch dazu. Also da ist, glaube ich, mittlerweile die Offenheit auch bei den Gästen da, dass man das auch rückschließen kann. So teuer ist es, dann kann es bestimmte Sachen einfach nicht geben.
Ja, und das ist einfach auch eine schöne, das ist irgendwo auch eine schöne Entwicklung. Also vor 10 Jahren, wenn man vor 10 Jahren hier irgendwas mit Schweinebauch gemacht hat, dann ist man noch schräg angeguckt worden. Heute gehört Schweinebauch mittlerweile, ist der Schweinebauch salonfähig geworden, sage ich mal. Und so ist es mit vielen Dingen und das ist auch irgendwo gut so.
Also. Ja. Dann haben Sie noch viele fleißige Mitarbeiterinnen, die draußen arbeiten. Also ich meine Bienen.
Ja, was heißt? Ja, das sind die schwirrenden Bienen, genau.
Ja. Das stimmt. Das ist Imkern ist Ihr Hobby.
Ja, genau. Es hat sich hier so entwickelt. Über die Jahre Freundschaft entstanden. Ein Freund von mir ist auch Hobby-Imker. Mhm. Er ist quasi mein Imkervater. Mhm. Und der hat mich dann zum Imkern gebracht. Und dann haben wir gesagt, habe ich mir überlegt, hier, wir haben den Platz, die Terrasse ist größer wie der Gastraum. Also warum sollen wir ihn nicht nutzen? Und
Dann sind Sie einer von den berühmten Stadtimkern.
Ich bin ein Stadtimker, genau.
Deren Honig angeblich, habe ich mal gehört, vielfältiger sein soll als der von Leuten draußen auf dem Land sind.
Ja, das kann ich bestätigen. Mhm. Grundsätzlich ist es ja jedes Jahr anders. Mhm. Aber man merkt auch von früh zu spät Tracht einfach den Unterschied, wo sie sammeln.
Ja. Das heißt, sie brauchen im Grunde nur aus der Küche rausgehen und können sich mal kurz um die Bienen kümmern. Ja. Was macht das? Ist das Hobby oder dass man ein bisschen noch mal was anderes tun kann zwischendurch? Oder was gibt Ihnen das?
Ja, also ich sag mal so, die Biene ist für mich ein total beeindruckendes Lebewesen. Die Biene ist grundsätzlich mal für unser Leben hier elementar. Mhm. Ohne die Biene gibt es auch irgendwann uns nicht mehr. Die Biene ist einfach eine Full-Power-Maschine. Mhm. Also die durchschnittliche Arbeit der Biene lebt ja nur 21 Tage. Mhm. Und in diesen 21 Tagen arbeitet sie 24 Stunden. Mhm. Die Biene schläft nicht. Die Biene ist immer on fire, sagt man. Mhm. Und dann, wenn sie ihre Arbeit getan hat, fliegt sie aus dem Stock und geht draußen sterben. Und das fasziniert mich, diese Art von auch wie sagt man, wie der Stock oder wie das Volk sich organisiert, wie das funktioniert, dass sich alles im Prinzip um die Königin dreht, aber irgendwo doch nicht. Weil natürlich es immer darauf angewiesen ist, dass genügend Arbeiter für Honig bzw. für Futter sorgen. Und das ist schon spannend zu sehen. Und wenn man das selber dann so beeinflussen kann, also wir beeinflussen es ja nur, also wir die hören ja nicht auf uns, wir sprechen ja nicht mit denen. Also wir können aber natürlich gewisse Sachen machen, damit wir Ertrag steuern und Gesundheit und ja.
Und arbeiten Sie auch gelegentlich mit dem Honig in Gerichten, oder?
Wir haben schon Dessert damit gemacht und haben den Wachs ausgekocht in Milch und haben dann daraus ein Eis gemacht, also Bienenwachseis und solche Sachen. Aber grundsätzlich hab ich jetzt gesagt, hier, wir machen das jetzt so, wir weiten es jetzt so aus, dass wir genügend Ertrag haben, dass wir halt den Gästen abends ein kleines Gläschen als Giveaway, einfach als Erinnerung an den Abend mitgeben können. Und ja, mal gucken, dieses Jahr, glaube ich, schaffe ich es noch nicht ganz, aber nächstes Jahr könnte es klappen. Also,
gut.
Ich glaube, dieses Jahr, wie viel haben wir? 140 Kilo knapp haben wir geerntet. Das reicht noch nicht ganz fürs Jahr. Dafür kommen Gott sei Dank zu viele Gäste.
Das ist gut. Ja, vielen, vielen Dank, Alexander Holwein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und auch vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. In 2 Wochen geht es dann weiter mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss.
Vielen Dank.